Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Maja Elmenreich. Maja mit J wie die Biene und Elmenreich mit 2 L. Meine Namensfallen sind allerdings nichts gegen die der Schauspielerin Saoirse Ronan. Sie wird nicht müde zu wiederholen.
Saoirse, Saoirse, Saoirse.
So spricht sie ihren irischen Vornamen, geschrieben mit O-A-I, richtig aus. Saoirse Ronan. Jetzt, wo wir das geklärt haben, können wir zum Inhaltlichen kommen. Wir werden in dieser Ausgabe von Kultur heute nämlich über den neuen Film mit Saoirse Ronan sprechen, The Outrun. Außerdem stellen wir Ihnen das Deutsche Exilarchiv vor. Am Abend eröffnet nämlich die Jubiläumsausstellung 75 Jahre Exilarchiv. Und es geht nach Hamburg. Die Kunsthalle dort zeigt eine Schau mit dem Titel Illusion, Traum, Identität, Wirklichkeit. Was dort zu sehen ist, auch das erfahren Sie in dieser Sendung. Zuerst wollen wir uns aber mit der Wirklichkeit auseinandersetzen, vor der sich die Berliner Kulturszene fürchtet. Mit 130 Millionen Euro weniger wird sie auskommen müssen. Diese Kürzungen sind Teil des Milliardensparprogramms für den Berliner Landeshaushalt 2025. Wir haben ja über Proteste und Rechtfertigungen auch in dieser Sendung mehrfach berichtet. Heute wurde im Berliner Abgeordnetenhaus nochmal debattiert und der regierende Bürgermeister Kai Wegner von der CDU möchte zwar die, Zitat, überragende Strahlkraft der Kulturmetropole Berlin festigen und sichern, aber er sagte auch:
Ein Weiter-so wird es in diesen Bereichen nicht geben.
Deutliche Worte also heute im Berliner Abgeordnetenhaus. Von ersten Korrekturen der Kürzungsvorschläge war im Vorfeld die Rede. Deshalb meine erste Frage an Claudia van Laak aus unserem Berliner Landesstudio. Dürfen einzelne Kulturinstitutionen Berlin jetzt aufatmen, weil es sie vielleicht doch nicht so hart trifft, wie zunächst angekündigt?
Ja, das ist so, aber ein kleines bisschen aufatmen dürfen alle, denn wir wissen seit gestern, dass die Tarifsteigerungen, die das Land eigentlich gar nicht übernehmen wollte, dass die jetzt doch übernommen werden vom Land. Das heißt, die ganzen Kulturinstitutionen müssen die nicht aus ihren Etats selber bezahlen. Das freut erstmal alle. Dann, wer kann sich im Einzelnen schon freuen? Ich vermute mal das Gripstheater und auch das Kinder- und Jugendtheater an der Parkaue, also das im Osten Berlins, deren Etats, so hört man, sollen weniger stark gekürzt werden. Dann geht es noch um das Deutsche Theater. Das befindet sich wohl bereits jetzt schon vor der Kürzung in einer finanziellen Schieflage. Da will man noch helfen. Und dann ist noch die große Frage, wie sieht die Lösung aus für die Sanierung der Komischen Oper? Auf der Sparliste, die der Senat beschlossen hat, hieß es Baustopp. Da wissen aber alle, ein Baustopp macht alles hinterher noch viel, viel teurer. Also da wird noch gebastelt an einer möglichen Lösung.
Und auch wenn es ein leichtes Aufatmen gibt bei Einzelnen, es wird ja auch schon ganz viel vorbereitet, wie man jetzt mit diesen Einschnitten umgehen soll. Denn 2025 steht ja direkt vor der Tür. Gibt es schon konkrete Reaktionen, also Ankündigungen, was die Einzelnen wegfallen lassen werden?
Ja, einzelne Ankündigungen, zum Beispiel von der Berliner Schaubühne, die erhöht ihre Ticketpreise für die teureren, die höherpreisigen Tickets. Da hat man bislang 60 Euro bezahlt, künftig 85. Im Großen Haus fallen im nächsten Jahr 2 geplante Inszenierungen komplett aus. Und die kleine experimentelle Spielstätte, die wird komplett geschlossen. Das reicht allerdings nicht aus. Die Kürzungen sind 1,8 Millionen Euro und wir wissen ja auch, im Jahr darauf soll es nochmal Kürzungen geben und dann natürlich die Volksbühne, ein Intendantenduo, was im nächsten Sommer hätte kommen sollen, das hat abgesagt.
Ja genau, Wegert Winge und Ida Müller, die sollten eigentlich kommen, haben wieder abgesagt. Es hieß, maßgeblicher Grund seien die Haushaltskürzungen gewesen. Gab es denn da zu der Causa Neuigkeiten nochmal heute im Abgeordnetenhaus?
Ja, die gab es. Kultursenator Joe Cialo wurde genau danach gefragt und der hat gesagt:
Persönlich habe ich jetzt nicht den Haushalt als Grund gesehen, dass sie nicht kommen, weil darüber hatten wir schon vorher gesprochen. Es mag eine Rolle spielen, das will ich nicht ausschließen, aber ich würde das nicht als singulären Grund aufführen, weil es ging sicherlich auch um andere Fragen.
Also zum Beispiel darum, sagte Cialo, wie viel eigene Leute können die beiden mitbringen und wie viel müssen sie übernehmen?
Ganz kurz noch zu Joe Cialo. Der ist ja im Rennen quasi für den Kulturstaatsministerposten unter einer möglichen Unionsregierung. Jetzt aber immer noch im Rennen nach dieser nicht so ganz geglückten Krisenkommunikation.
Na, das ist Spekulation. Wenn ich in die Berliner CDU hineinhorche, da hält sich die Begeisterung in Grenzen. Da heißt es, er ist Quereinsteiger, er kennt das politische Geschäft ja gar nicht richtig und kaum ist er angekommen, will er schon aufsteigen und Kulturstaatsminister werden. Und ich vermute mal, dass auch die Bundes-CDU die Debatte um die Einsparungen hier beim Land Berlin verfolgt und ich vermute mal, dass das auch Folgen hat.
Okay, wir werden abwarten und zuschauen. Claudia van Laak war das. Vielen Dank aus unserem Landesstudio Berlin über die heutige Debatte im Berliner Abgeordnetenhaus. Gerade oder schief, groß oder klein, oben oder unten. In Hamburg gibt es ein Museum, in dem die Wahrnehmung auf die Probe gestellt wird. Auge und Hirn ist es dort kaum möglich, zuverlässig Informationen zu verarbeiten, so wie sonst. Das Museum der Illusionen lädt ausdrücklich zu Mitmachen und Ausprobieren ein. Das ist ein privates Museum und Teil einer internationalen Museumskette, also weder verwandt noch verschwägert mit der Kunsthalle in Hamburg, wenn auch nur einen Katzensprung entfernt. Die Kunsthalle aber widmet sich ab diesem Freitag auch dem Thema Illusion. Durch die Jahrhunderte hinweg haben Künstlerinnen und Künstler mit der Täuschung, mit dem sprichwörtlichen schwankenden Boden unter unseren Füßen gespielt. Beispiele dafür zeigt nun also die Hamburger Kunsthalle unter der Überschrift Illusion, Traum, Identität, Wirklichkeit. Carsten Probst hat sich vorab auf das Verwirrspiel eingelassen.
Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Der goldglänzende Vorhang vor einer Ausstellungswand hier entstammt nicht etwa einem alten Prachtgemälde aus Venedig oder Florenz, sondern ist eine Arbeit der belgischen Künstlerin Edith Dekind. Er hängt dort wie ein Geheimnis. Man möchte ihn leicht anheben, um zu sehen, was er verbirgt, ob er echt ist oder fake. Und so ergeht es einem prompt wie jenem antiken Maler Zeuxis. Einer Anekdote zufolge wurde er einst von seinem Kollegen Parrhasius mit einem täuschend echt gemalten Vorhang reingelegt. Edith Dekinds Vorhang ist hingegen ein echtes Stück Baumwollstoff, sieht aber aus wie gemalt, eine Vortäuschung der Vortäuschung sozusagen. Und damit befindet man sich auch schon im Kern dieser Ausstellung, die mit ihren zahlreichen Werken aus sehr unterschiedlichen Zeiten ein komplexes historisches Spiegelkabinett ist.
Es ist ja im Grunde alles Schein und es ist ja interessant, dass man dann so ein bisschen auch mit den Begriffen spielen kann. Was ist Realität, was ist Wirklichkeit, was ist Fiktion, was meinen wir wahrzunehmen? Dass man vielleicht doch nochmal über sich selbst nachdenkt, wie ist eigentlich mein eigener Blick in die Welt, wie ist meine Wahrnehmung, wo sich eben tatsächlich auf einmal neue Realität aufzutun scheinen.
Sagt Sandra Piesort. Sie leitet die Sammlung Alter Meister in der Hamburger Kunsthalle und hat diese Ausstellung mit viel Sinn für die historische Pointe zusammengestellt. Das heißt, ihr Blick auf das Thema Illusion geht von einer langen Vorgeschichte in der abendländischen Kunst aus. Die Bilder antworten sich, wie einst in Abi Warburgs Bilderatlas, über die Epochen hinweg und modifizieren und aktualisieren dabei die Bedeutung des Täuschens und der Illusion. Inmitten niederländischer Stillleben aus dem 17. Jahrhundert mit Tieren, die für den Verzehr erlegt wurden, hängt eine 2 Meter große, hyperrealistische Nachbildung eines Suppenhuhns von der Decke. Sie stammt von dem australischen Bildhauer Ron Mook und regt für Kuratorin Sandra Piesort dazu an, über das Fortleben des Alten im Neuen nachzudenken.
Ich finde sehr interessant, wie dann doch auch vergleichbare Motive entstanden sind, wie immer wieder auch bis in die heutige Zeit auf tradierte Metaphern zurückgegriffen wird. Und das fand ich eigentlich somit auch die verblüffendste Erkenntnis. Bis zu Ron Mook, der sein Huhn Stilllife nennt und da auch natürlich in gewisser Weise auf barocke, opulente Stilllebenmalerei des 17. Jahrhunderts rekurriert.
Ron Mooks Themen sind trotz des Titels seiner Skulptur andere als im niederländischen Barock. Dass man sich durch die realistische Anmutung seines übergroßen Suppenhuhns irritiert fühlen soll, das hat eher mit seiner Kritik an Umweltzerstörung und der Nahrungsmittelindustrie zu tun, als mit der Lust am Spiel mit der Täuschung. Aber immer dort, wo die Ausstellung den Übertritt von Bildrealität in Realraum berührt, zeigt sich die immense politische Sprengkraft des Ausstellungsthemas. Duane Hansons lebensgroße Skulptur Homeless Person illustriert diesen Gedanken in der Ausstellung, doch auch sie verweist letztlich auf den alten Konflikt um die Trennung und Verschmelzung von Bild und Realität, der in der humanistisch geprägten Kunst angelegt ist.
Wie man dann anfängt in der Renaissance langsam, auch in der venezianischen Malerei natürlich, so langsam immer mehr in den Realraum einzuwirken und sich die Figuren quasi auf den Betrachter, auf die Betrachterin zu bewegen, dass dann eben eine hyperrealistische Skulptur wie von Dwayne Hansen im Realraum quasi angekommen ist. Eben deswegen auch dieser Siebdruck des Streetart-Künstlers, weil ich doch auch interessant fand, wie auch Streetart sich eben tatsächlich auf ältere Kunst bezieht.
Im Schlussteil landet die Ausstellung damit fast unvermeidlich bei Fragen nach Digitalität und Fake News. Zugleich aber überspringt sie einige auch in der jüngeren Kunstgeschichte relevante Fragen, etwa nach dem Zusammenhang von Kunst und Aktivismus, die sich historisch zum Beispiel am Werk von Gustave Courbet hätten erörtern lassen. Das hätte der Ausstellung einen vielleicht noch deutlicher politischen Charakter gegeben, doch auch so und durch ihren umfassenden Begleitkatalog lädt sie zum Weiterdenken ein.
Und zwar bis Anfang April. Carsten Probst über die Ausstellung Illusion, Traum, Identität, Wirklichkeit in der Hamburger Kunsthalle. Wenn gar nichts mehr geht, geht's nach Hause. Diesem urmenschlichen Impuls ist auch die schottische Journalistin Amy Liptrot vor ein paar Jahren gefolgt. Das exzessive Partyleben in London hat sie hinter sich gelassen und ist zum Alkohol- und Drogenentzug zurück in ihre Heimat gekehrt, auf die Orkney-Inseln. Das Buch über diese aufreibende Zeit wurde ein Bestseller. The Outrun im Original, Nachtlichter in der deutschen Übersetzung. Bei Autorin Amy Liptrot klopfte ein Regisseur nach dem anderen an, aber den Zuschlag für die Verfilmung bekam erst die deutsche Regisseurin Nora Fingscheid. Und sie nennt den nun mittlerweile fertiggestellten Film The Outrun einen Film über Sucht, vor allem aber über Heilung.
Wie schwer es eigentlich ist, nüchtern zu sein und den Sinn des Lebens und die Freude im Leben wiederzufinden ohne Alkohol, wenn man einmal so stark abhängig ist von der Droge.
An diesem Donnerstag kommt The Outrun bei uns ins Kino und ich möchte deshalb jetzt mit unserem Filmkritiker Rüdiger Suchsland darüber sprechen. Herr Suchsland, Regisseurin Nora Fingscheid spricht also von der Suche nach dem Sinn des Lebens, auf die sich die Protagonistin begibt. Wie würden Sie es formulieren? Was ist die Handlung von The Outrun?
Ja, die Handlung ist deswegen gar nicht so leicht zu erzählen, weil es mehr um Stimmungen geht als um wahnsinnig dramatische Handlungen, auch wenn der Film dann manchmal Drama genannt wird. Wir haben auf der einen Seite schon einiges, was passiert. Das passiert vor allem in der Vergangenheit von Rona, von dieser jungen Frau. Da geht es dann um ihr Partyleben in London. Dann geht es um ihre Liebesgeschichte zu einem jungen Mann. Dann aber auch ist es so, dass sie nach Hause kommt. Und zu Hause geht es erstmal um Ruhe. Sie ist ja eben auch eine, die ihren Alkoholismus überwinden will, die trocken ist, aber so 120 Tage ungefähr, also noch nicht sehr lang. Und zu Hause gibt es aber auch Probleme, nämlich die alten Probleme. Es ist die Wiederkehr der Vergangenheit. Diese Heimkehr ist ja nie so einfach. Man könnte sagen, es gibt viele Heimkehrfilme. Und hier ist der Vater psychisch krank, er ist bipolar. Die Mutter sucht ihren Halt in tiefer Religiosität. Rona, die Tochter, verachtet wiederum die Mutter auch dafür, für diese Bigotterie. Insofern gibt es eine ganze Menge Probleme und die versucht sie Stück für Stück zu lösen. Das Ganze ist also ein Familienfilm, ein Liebesfilm und auch ein Film über die Beziehung eines Menschen zur Natur.
Und dieser Mensch, der wird gespielt von Saoirse Ronan. Einige kennen sie vielleicht aus Lady Bird oder Little Women. Wie füllt sie diese ja ziemlich besonders klingende Rolle aus?
Ja, das ist ja auch eine sehr, sehr besondere Schauspielerin, die schon alles Mögliche gespielt hat, schon als junges Mädchen, fast noch ein Kind in einem Actionfilm. Die hat Maria Stewart schon gespielt, die war mehrfach Oscar nominiert. Also die ist schon sehr, sehr gut und sie kann hier diese Facetten. Sie muss ja auch eine Figur in der Vergangenheit, die süchtig ist, die wirklich abhängig ist. Aus meiner Sicht geht es ja weniger um Ernüchterung oder Nüchternheit, wie Nora Fingscheid das charakterisiert hat, sondern wirklich darum, was heißt Sucht? Wie überwindet man die? Und andererseits als Schauspielerin, wie spielt man die, ohne dass es in Klischees abrutscht? Und ich finde, dass sie das sehr gut macht und dass das wirklich ein Film ist, der auf der ganzen Ebene dieser Sucht und auch der Familiengeschichte vollkommen ohne Klischees auskommt.
Und dann kommt ja noch sozusagen ein weiterer Player ins Spiel, die Orkney-Inseln. Die liegen vor der nördlichen Spitze Schottlands. Schroffe Natur, raues Wetter, eine irre Filmkulisse. Wie nutzt der Film diese Bilder aus?
Ja, es sind halt tolle Bilder, aber man kann, glaube ich, diese Naturkulisse, wie Sie es schon beschrieben haben, gar nicht schildern und zeigen, ohne dass es eben auch manchmal etwas Kulissenhaftes hat. Also ist ja dieser Film, der macht ja schon einen sehr starken Gegensatz auf zwischen Stadt und Land und da ist dann schon die Stadt auch das Schlechte, das Sündenbabel, könnte man sagen. In der Stadt sind alle Katastrophen angesiedelt. Die Natur, die Orkney-Inseln sind so ein bisschen das Paradies, das verlorene Paradies und man fragt sich als jemand, jemand, der nicht da aufgewachsen ist. Ich habe mich zumindest gefragt, ob das nicht alles ein bisschen zu idyllisch dargestellt wird. Ich habe eben gesagt, ihr Spiel der Hauptdarstellerin, das ist klischeefrei. Die Naturdarstellung, die finde ich manchmal schon ein bisschen klischiert. Es gibt auch am Anfang so eine mythische Komponente, nämlich Robbenmenschen, die zur Sagenwelt der Orkney-Inseln gehören. Also eine eigene poetisch-mythische Tonlage. Und dann sehen wir Bilder, wo sie mit den Robben schwimmt. Das hat sie auch wirklich gemacht und das ist auch, kommt auch in der Buchvorlage vor. Es gibt die Lämmer, die werden geboren und sterben. Es gibt die Nistzeit der Vögel, es gibt Stürme, Schnee im Winter. Also diese Natur spielt eine aktive Rolle, die ist wirklich ein Hauptdarsteller und das ist ganz zentral für diesen Film. Wie weit hier die Dinge, Film ist ja bigger than life und ich glaube, die Natur ist ja auch bigger than life, wenn das da wirklich so ist. Gut, dann müssen wir mal einen Dokumentarfilm über die Orkney-Inseln sehen.
Dieser Film The Outrun ist der dritte Film von Regisseurin Nora Fingscheid, Systemsprenger. Das war ihr großer Durchbruch. Dann The Unforgivable mit Sandra Bullock in der Hauptrolle. Jetzt also The Outrun. Drei Filme über drei besondere Frauen. Da kann man schon Ähnlichkeiten rauslesen, oder?
Ja, unbedingt. Und es geht ja nicht nur um die Frauen allein, es geht auch um die Familien. Benny, dieses Mädchen, kleine Kind in Systemsprenger, das hat keine richtige Familie, aber eben doch ein bisschen. Und auch diese Ex-Knacki-Frau Ruth, die muss erst ihre Familie überhaupt wiederfinden und ihr Leben zurückgewinnen. Und ein bisschen sind das diese Gemeinsamkeiten, der Kampf mit den inneren Dämonen und das Zurückgewinnen eines, wenn man so nennen will, normalen Lebens, das verbindet alle diese drei Frauen. Und es sind auch Heilungsprozesse, auch wenn diese Heilung nicht immer in den vergangenen Filmen sicherlich nicht immer wirklich glückt. Wir können darauf hoffen als Zuschauer. Wir wollen auch nicht zu viel verraten, was hier passiert, aber Heilung ist möglich.
Heilung ist möglich. Ein schöner Schlusssatz. Vielen Dank, Rüdiger Suessland. Wir sprachen über The Outrun, den neuen Film von Nora Fingscheid mit Saoirse Ronan in der Hauptrolle, ab heute auch in den deutschen Kinos. Von Berlin aus über die Schweiz und Paris bis nach London. Diesen Weg hat die Familie des berühmten Theaterkritikers Alfred Kerr zurückgelegt, auf der Flucht vor den Nazis in den 1930er Jahren. Seine Tochter Judith hat die Jahre im Exil als kleines Mädchen erlebt.
Einmal schauten mein Vater und ich aus dem Fenster, es war Abend und man sah alle die Lichter von Paris. Und da habe ich anscheinend gesagt, ist es nicht herrlich, Flüchtling zu sein?
Tja, in diesem kindlich sorglosen Ton hat Judith Kerr später ihre Erinnerungen geschrieben, als Hitler das rosa Kaninchenstahl wurde ein Bestseller. Dass es aber in den meisten Fällen alles andere als herrlich ist, ein Flüchtling zu sein, davon zeugen viele Schriften im deutschen Exilarchiv. Vor 75 Jahren wurde es ins Leben gerufen unter dem Dach der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt am Main. An diesem Donnerstagabend wird die Jubiläumsausstellung eröffnet und Jan Tussing berichtet vorab.
Stell dir vor, du schaust zum Fenster hinaus. In der Abenddämmerung ziehen die dunklen Schatten der Telegrafenstangen hastig an dir vorbei.
Ulrich Alexander Boschwitz wurde 1915 in Berlin geboren. Weil seine Mutter Jüdin war, emigrierte der junge Schriftsteller mit kaum 20 Jahren nach Schweden. Sein Buch »Der Reisende« schrieb er in nur 4 Jahren im Exil.
Du siehst dein Spiegelbild im Fenster. Du bist 55. Dein Name ist Otto Silbermann.
Das Deutsche Exilarchiv hat Boschwitz' Roman zum 75-jährigen Bestehen des Archivs als Hörspiel vertont. In der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt kann man es sich in einem nachgebauten Zugabteil anhören. Eine immersive Erfahrung, die einen mittels Collage aus Sound, Video und Licht eintauchen lässt in die Geschichte des von den Nationalsozialisten verfolgten jüdischen Kaufmanns Otto Silbermann.
Um sieben geht ein Zug nach Frankfurt.
500.000 Menschen wurden von den Nationalsozialisten zwischen 1933 und 1945 verfolgt und ins Exil getrieben. Vor genau 75 Jahren hat das Exilarchiv der Deutschen Nationalbibliothek angefangen, ihr Schicksal zu dokumentieren, sagt Leiterin Dr. Silvia Asmus. Sie hat die Dauerausstellung zu einer großen interaktiven Jubiläumsausstellung ausgebaut. Dafür konnte sie aus einem riesigen Fundus an Material schöpfen.
Wir haben, glaube ich, 33.500 so ungefähr Publikationen, wir haben ungefähr 36.000 Zeitschriften, Bände und Hefte und wir haben 351 Nachlässe und Archive, von denen manche eben viele Regalmeter umfassen und andere eine Schachtel. Das ist ganz unterschiedlich. Es ist sehr, sehr viel mittlerweile geworden.
Zu sehen sind viele Exponate aus privaten Nachlässen, die Silvia Asmus persönlich von den Nachfahren der Exilanten entgegengenommen hat. Darunter Kuscheltiere, mit der die deutsche Charlotte Bondy im Exil Geld verdienen wollte, oder auch Erklärfilme, um den Besuchern und Besucherinnen näher zu bringen, was es bedeutet, Heimat und Familie zu verlieren.
Wir haben einen kleinen Schwerpunkt FrankfurterInnen im Exil gesetzt. Und wir haben einen kleinen Schwerpunkt gesetzt Kinderimmigration und haben solche Exponate wie einen Kofferaufkleber oder eine Puppe, die ein Kind begleitet hat.
In der Jubiläumsausstellung des Exilarchivs versucht Silvia Asmus aber auch die Brücke in die heutige Zeit zu schlagen. Obwohl der Schwerpunkt auf dem deutschsprachigen Raum liegt, wurden 7 Menschen interviewt, die zurzeit in Deutschland im Exil sind. Wie zum Beispiel die aus Belarus stammende Autorin Volja Hapejeva.
Man kennt Thomas Mann als großer, berühmter deutscher Autor, ja, auch Hannah Arendt, berühmte Philosophin. Aber dass sie auch diesen Teil von Exil in ihrem Leben hatten, das war mich nicht so wirklich bekannt.
Volja Hapejeva ist neben dem im deutschen Exil lebenden türkischen Journalisten Can Dündar zu sehen. Auf großen Videobildschirmen erzählen sie uns, was sie mit den Menschen verbindet, die damals aus Deutschland fliehen mussten. Eindrücklich und berührend dokumentiert das deutsche Exilarchiv auf 2 Stockwerken, wie aktuell die Zeit von damals auch heute noch ist.
Jan Tussing berichtete aus Frankfurt. Am Abend wird die Ausstellung 75 Jahre Exilmuseum eröffnet. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und das Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg haben heute menschliche Überreste aus ihren Sammlungen an Australien zurückgegeben. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Bei der Rückgabezeremonie in Berlin wurde eine Muschel geblasen und es ertönten 144 Trommelschläge. Einer für jedes Jahr, in dem sich die Gebeine der 5 Verstorbenen in deutschen Museumsdepots befanden. Ahnen werden sie genannt, um zu verdeutlichen, was ihre Rückführung für die indigene Community bedeutet, erläutert Rocky Steven, ein Vertreter der Community.
We are bringing them back home to be connected to these things and to be connected back to their land and sea and most importantly back to their home.
Wir bringen sie jetzt zurück nach Hause, damit sie wieder verbunden sind mit dem Land, dem Meer und vor allem mit ihrer Heimat, sagt er. Die menschlichen Überreste hätten nie in unser Museum gelangen dürfen, erklärte der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Hermann Parzinger heute. Und Kulturstaatsministerin Claudia Roth sprach von einem großen Unrecht, das damals geschehen sei und einem Beispiel für die erschreckende kolonialistische Sammelwut. Wer ist zurzeit die einflussreichste Person der Kunstwelt? Diese Frage versucht das britische Magazin Art Review zu beantworten und gibt jedes Jahr eine Liste mit dem Power 100 heraus. An der Spitze der 100 diesmal die Kuratorin Hur El-Kassimi aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die 44-Jährige ist Direktorin der Biennale von einem der 7 Emirate, des Emirats Sharjah. Dort gründete sie auch die Sharjah Art Foundation. Und dieser Stiftung ist es laut Art Review gelungen, Kulturschaffende und Kulturorganisationen der Global Majority hervorzuheben, also der großen Gruppe von nicht weißen Menschen weltweit. Auch Kulturschaffende aus Deutschland sind übrigens unter den Top 100. Künstlerin Hito Steil zum Beispiel belegt Platz 18. Und kurz dahinter auf Platz 20 folgt der aus Kamerun stammende Intendant des Hauses der Kulturen der Welt in Berlin, Bonaventure Sobecheng Dikung. Wenn auch nicht auf der Liste, so ist doch auch Tricia Tuttle eine einflussreiche Person in der deutschen Kultur. Die Amerikanerin ist nämlich die neue Direktorin des wichtigsten deutschen Filmfestivals, der Berlinale. Heute hat sie bekannt gegeben, dass ihre erste Festivalausgabe Mitte Februar mit Tom Tykwers neuem Film »Das Licht« eröffnet wird, als Weltpremiere. Es geht darin um eine deutsche Familie, deren Leben durch eine syrische Haushälterin auf eine unerwartete Probe gestellt wird. In den Hauptrollen Lars Eidinger und Nicolette Krebitz. Eine Entscheidung der neuen Festivalleiterin, die man auch als wertschätzende Geste an die deutsche Filmbranche verstehen kann.
Doch, Schiffanowske, vielen Dank. Auch diese Kulturmeldungen finden Sie in unserer Deutschlandfunk-App. Da können Sie unser Programm auch live hören, so etwa gleich die Nachrichten um 18 Uhr und anschließend die Informationen am Abend. Ein Thema ist der Tag nach dem Misstrauensvotum in Frankreich. Soweit Kultur heute mit Maria Elmenreich.